Ich musste gerade auch mir so das Lachen verkneifen, als du das erzählt hast. Ich hatte so das Gefühl, du bist so die Wiedergeburt von Wittgenstein.
Über diese Sprache wurde dann auch der Zugang zu Wissen oder der Zugang zur akademischen Welt quasi dann auch beschränkt. Das heißt, Sprache wirkt hier dann auch so als Gatekeeper irgendwie.
Das kommt alles aus dem 19. Jahrhundert. Die meisten Disziplinen, wie wir sie heute kennen, sind entweder noch neuer, aber lassen sich eigentlich nicht länger als ins 19. Jahrhundert zurückführen.
Und das ist der springende Punkt, glaube ich. Ja. Also die Lösung ist vielleicht gar nicht, Sprachen auszuschließen oder irgendwie Sprachen zu dämonisieren, sondern einfach in meiner Art und Weise, wie ich Sprachen verwende, etwas zu verändern.
Muss ich jetzt heute anfangen?
Ja. Heute musst du ein Intro sagen, das wir nicht haben.
Hallo Verena.
Hallo Jessica.
Genau, wir sind wieder bei einer neuen Folge von Sprache macht Geschlecht. Mhm. Schon wieder. Mhm. Das ist nicht wundervoll. Das ist unsere vierte Folge.
Wow.
Krass, oder?
Echt krass.
Ja, ja. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du die letzte Folge geleitet. Um was ging es denn da nochmal?
Genau, ich hatte Folge 3. Die habe ich ein bisschen im Schnellgang moderiert, weil da hatte ich so viel vorbereitet. Da ging es ja damals um die Frage, was ist Sprache eigentlich? Ich meine, ich habe mir jetzt auch keine super einfache Frage ausgesucht, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich war uns ja wichtig, uns anzuschauen, warum es wichtig ist, beim Thema Geschlecht über Sprache halt nachzudenken. Ja, und da haben wir eine kleine, nicht so kleine Zeitreise gemacht, von Platon bis Butler. Und da haben wir gesehen, viele Menschen haben sich seit der Antike Gedanken über Sprache gemacht, über ihre Funktion gemacht, wobei sich dann herausgestellt hat, dass keine Sprachtheorie unabhängig vom jeweiligen geschlechtlichen, nicht geschlechtlichen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld gedacht werden kann, indem sie selber erst entsteht. Ja, also einmal wird vielleicht ihr vermittelnder Charakter mehr ins Zentrum gerückt, einmal mehr ihr produktiver Charakter, einmal mehr ihr quasi göttlicher sozusagen, einmal mehr ihr grundlegend menschlicher, identitätsstiftender. Und im 20. Jahrhundert wird dann diese Sprachfrage allerdings zur Grundlagenfrage. Also in ganz, ganz vielen geistes-, sozialwissenschaftlichen Disziplinen ist Sprache dann nicht mehr nur ein Objekt der Beobachtung, also ein Beobachtungsobjekt, sondern wirklich Voraussetzung dafür, um überhaupt beobachten zu können. Das heißt, Sprache macht die Welt, die wir wissenschaftlich beobachten wollen, für uns überhaupt erst verständlich und kommunizierbar. Also wir sehen die Welt vielleicht mit unseren Augen, aber wir verstehen sie erst in und über Sprache. Und diese erkenntnistheoretische Wende, die haben wir letztes Mal Linguistic Turn genannt. Ja, das heißt jetzt auch für uns, ja, wenn wir über Geschlecht sprechen, dann müssen wir uns in erster Linie eben einfach anschauen, wie wir über Geschlecht sprechen. Ja, wir gehen nicht zurück auf irgendeinen essentiellen Wesenskern oder so irgendwas, sondern wir schauen uns an, wie wir das Konzept Geschlecht in und durch Sprache herstellen. Mhm. Genau. Das war
super.
So unsere letzte Folge.
Das war so wenig, haben wir in einer Folge besprochen.
Die Zusammenfassung der letzten Folge dauert schon länger als die neue.
Ja. Ich hoffe nicht. Wir haben heute auch sehr viel vor, obwohl es ein viel kleineres Thema ist, könnte man meinen. Genau. Und zwar geht es heute um eine bestimmte Sprache, nicht nur eine Sprache, aber wir hängen uns an einer so ein bisschen auf. Und zwar am Englischen.
Ja.
Und zwar insbesondere, wie das Englische eine Wissenschaftssprache wurde und was das heißt für die Wissenschaft, dass das Englische eine Wissenschaftssprache ist. Und damit auch nochmal genauer, was hat Sprache eigentlich mit Macht zu tun und auch, was hat das so mit der Geschichte von Wissenschaft an sich zu tun?
Super wichtige Frage.
Jetzt ist von dem einen kleinen Wörtchen Englisch komme ich direkt in sonst wohin. Ja. Kein Wunder, dass die Folge so lange dauern wird. Ja. Oh Mann, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war damals, aber bei mir zumindest ist es jetzt in der Akademie immer noch so, dass, also ich selbst schreibe vielleicht von 10 Texten, die ich schreibe, sind 8 auf Englisch und 2 auf Deutsch. Okay. Und die Texte, die ich lese, sind eigentlich alle auf Englisch.
Ja, ja. Ja, bei mir war das ganz, also umgekehrt ist das falsche Wort, aber es war anders, weil viele sprachwissenschaftliche Texte, nicht alle, also es war natürlich sehr viel auch auf Englisch, das stimmt schon beim Lesen, aber studiert, wenn ich das jetzt so ausdrücken kann, habe ich eigentlich auf Deutsch. Also da war, also in Wien damals war bei uns alles auf Deutsch. Also sowohl die Lehrveranstaltungen auch dann, als auch dann das, was wir quasi als Abschlussarbeiten und so abgeben mussten. Und natürlich ist auch doch auch viel Literatur auf Deutsch. Englisch eigentlich ist lustigerweise, habe ich das erst dann am Schluss meiner Diplomstudien, damals war das ja noch, da merkt man jetzt schon, wie lange meine Studienzeit zurückliegt. Also wir hatten damals noch nicht diese Umstellung auf Bachelor und Master. Es war noch alles ein Diplom. Da hatte ich bei einer meiner Prüfungen, war eine Frage zur Wissenschaftsgeschichte. Und da ging es eben zum Teil, nicht nur, aber es ging auch zum Teil eben darum, wie Englisch eben, ganz lustig, ja, wie Englisch zur Wissenschaftssprache geworden ist, aber konkret jetzt in Europa. Ja, also der Fokus hat damals jetzt nicht wirklich so auf Englisch als globaler Wissenschaftssprache gelegen, sondern eher auf die auf der Frage, wie Englisch frühere Wissenschaftssprachen in Europa, wie Deutsch oder Französisch im 20. Jahrhundert jetzt dann vor allem verdrängt hat. Also durch so Dinge wie, ja. Weltkriege, Emigration von WissenschaftlerInnen oder auch eben die enorme Investition quasi auch in den USA für Forschung und Innovation in dieser Zeit. Ja, genau.
Ja. Also. Ja, super spannend. Ja, ich würde den HörerInnen gerne sagen, merkt euch den Teil, weil so die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, die lasse ich so ein bisschen aus. Ich bin ja so und ich hänge ja immer am 19. rum.
Genau. Haben wir ja gesagt, wir wollen also, diese Dark Ages im 19. Jahrhundert ein bisschen erhellen.
Genau, wir erhellen, wir werfen einen Blick mit einer ziemlich hellen Taschenlampe auf die Dark Ages des 19. Jahrhunderts. Genau, deswegen merkt euch am besten genau diese Punkte, dass das Englisch heute halt wirklich auch deswegen zentral ist, weil die USA so ein krasser Wissenschaftsstandort ist. Ja. Genau, und ich würde auch ganz kurz nochmal was, weil du meintest, dass du natürlich auf Deutsch studiert hast. So, ja, habe ich auch. Also es gibt natürlich immer noch so Wissenschaftstraditionen, die auch bestimmte, das gerade die Sprachwissenschaft ist ja auch was, das eher aus so einem deutschsprachigen Raum kommt. Ja. Und genauso ist es ja bei vielen anderen Wissenschaften, zum Beispiel auch die Indologie oder so, der Name, den gibt es ja gar nicht in anderen Sprachen auf die Art und Weise. Und das habe ich ja, ich habe quasi eine moderne Form davor, also Südasien-Studien studiert und da hatte ich quasi auch das Gleiche, dass die ganze Tradition halt natürlich auch die Texte in Deutsch sind und jetzt sich dann mehr Englisch darunter mischt, dass man dann auch internationale Studierende vielleicht im Master auch hat und da dann eben auch so an so ein bisschen Sprachgrenzen stößt. Ja. Genau, ja. Gut, dann reisen wir in die Geschichte.
Nochmal, ja, bitte. Diesmal steuerst du die Zeitmaschine.
Genau, weil wir fangen gar nicht natürlich nicht im 19. Jahrhundert an, das wäre ja einfach. Wir wollen natürlich wissen, was war vorher, damit wir wissen, was im 19. Jahrhundert wirklich passiert ist. Und deswegen gucken wir uns was ein bisschen an, was denn frühere Wissenschaftssprachen eigentlich waren. Und die allererste, die wir vielleicht auch alle kennen, die hast du ja in der letzten Folge auch angesprochen, nämlich du hast sie als heilige Sprache benannt, und zwar das Latein. Genau, das Latein war natürlich nicht nur eine heilige Sprache, wie sie in der Küche gesprochen wurde und wie dann quasi in der Theologie ansässigen Philosophie dann darüber nachgedacht wurde, sondern sie war auch die erste mitteleuropäische, westeuropäische Wissenschaftssprache in dem Sinne. Genau. Und zwar bis ins 18. Jahrhundert hinein eigentlich. Ja. Und daran sieht man aber auch schon, dass dadurch, dass Latein eben sowohl eine heilige religiöse Sprache war, als auch eine Wissenschaftssprache und aber auch noch in ganz vielen anderen Bereichen von Eliten eigentlich auch Sprache war, sei es an verschiedenen Höfen etc. Mhm. Natürlich gab es da verschiedene Wandel, mal war Französisch mehr an Höfen gesprochen etc. Aber so über die Jahrhunderte hinweg war eigentlich die Kenntnis von Latein auch eine Möglichkeit, Zugang zu bestimmten Kreisen zu erlangen. Ja. Und dieser Kreis war natürlich meist eine gebildete männliche Elite. Ja. Aber das zeigt halt eben auch schon, wie stark Sprache nicht nur mit Macht verknüpft ist, sondern auch mit Sprache immer ein Zugang zu Wissen herrscht und auch ein Mitspracherecht an Wissen herrscht. Ja. Das ist, also man sieht das wirklich schon bei Latein. Und es zieht sich eigentlich immer weiter durch. Neben Latein, kennst du noch andere Wissenschaftssprachen aus aller Welt?
Aus aller Welt. Stimmt, ja, das muss man ja dazu sagen, oder? Weil man hat immer, wenn man an Wissenschaft denkt, denkt man immer sofort an Europa zuerst. Und ich glaube auch, vielleicht ist da auch schon ein bisschen so Latein der Grund dafür, oder? Ich glaube, dass Latein eine Wissenschaftssprache ist, das ist vielleicht vielen bekannt oder bewusst. Und das verbindet man einfach mit Europa. Aber also eine Sprache, die mir ja im Studium, also im Sprachwissenschaftsstudium, schon sehr früh begegnet ist und dann eigentlich gar nicht mehr, was aber an meinen Entscheidungen gelegen hat, also an meiner Schwerpunktsetzung damals. Diese Sprache ist Sanskrit. Sanskrit ist ja eine altindische Sprache, die zu den indoeuropäischen Sprachen gehört, also verwandt ist mit Sprachen wie Deutsch, Englisch, früher auch Altgriechisch und eben auch Latein. Die Sprachgeschichte, also von Sanskrit an sich, lässt sich weit zurückverfolgen, also bis 1500 vor Christus, also vor unserer Zeitrechnung noch, bis zu den alten, bis zu diesen ältesten religiösen indischen Texten, den Veden. Aber als Wissenschaftssprache ist dann vor allem das klassische Sanskrit relevant, also die Sprachform, die dann so um 500 vor Christus präsent war und von einem indischen Gelehrten, heute würden wir wahrscheinlich sagen Sprachwissenschaftler, Panini hat er damals geheißen, der hat die Sprache, also diese Sprachform, dieses klassische Sanskrit dann schon damals, also wir erinnern uns, das war schon 500 vor unserer Zeitrechnung, schon so detailliert und so erstaunlich abstrakt und formal beschrieben, dass das eigentlich auch heute in unsere Grammatiktradition noch hineinpassen würde. Mhm. Und damit ist eigentlich Sanskrit einer der ältesten bekannten linguistisch beschriebenen Sprachen der Welt. Und dieses klassische Sanskrit, das wurde auch in Indien über Jahrhunderte hinweg in der Religion, in der Philosophie, in der Wissenschaft verwendet. Das heißt, wenn wir das jetzt mit unserem Kulturkreis quasi hier in Mitteleuropa vergleichen, dann spielt Sanskrit damals eigentlich in Indien eine ähnliche Rolle wie Latein. Und es wurde auch als heilige Sprache verwendet, quasi unter Anführungszeichen im religiösen Kontext, als Literatursprache, als Bildungssprache, als Wissenschaftssprache. Und für uns in der westlichen Sprachwissenschaft spielt Sanskrit jetzt insofern eine zentrale Rolle, weil es quasi eine Schlüsselsprache ist, jetzt im doppelten Sinne, ja, jetzt sowohl eine zentrale Sprache als auch wirklich eine Schlüsselsprache, eine Sprache zur Entschlüsselung, um die indoeuropäische Sprachfamilie damals zu rekonstruieren. Ja, also wir wissen heute quasi nur deswegen, dass die indischen Sprachen mit vielen europäischen Sprachen verwandt ist, weil die historisch vergleichende Sprachwissenschaft, über die wir ja auch letztes Mal schon gesprochen haben, damals im 19. Jahrhundert eben erkannt hat, dass sowohl Wortstämme als auch Lautmuster und grammatische Strukturen zwischen dem Sanskrit und europäischen Sprachen, wie zum Beispiel Latein, Altgriechisch, aber auch den germanischen Sprachen, zum Beispiel Deutsch, Englisch, dass diese Ähnlichkeiten oder dass diese Wortstämme, Lautfolgen sich so ähnlich sind, viel zu ähnlich, einfach um zufällig zu sein. Mhm. Ja. Aber, das habe ich auch letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet in der Folge, ja, genau diese Entdeckung, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, der Sanskrit durch die europäische Wissenschaft, die hat ihren Status so irgendwie als Wissenschaftssprache von Anfang an schon bedroht. Ja, auf der einen Seite, weil Indien natürlich zu dieser Zeit, ja, 18. bis 19. Jahrhundert dann, natürlich eine britische Kolonie war und Englisch mitgebracht hat, das Sanskrit dann vor Ort irgendwie verdrängt hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch, weil Sanskrit in Europa selbst ein Forschungsobjekt war. Ja, also quasi nur unter Anführungszeichen der Vorläufer der indoeuropäischen Sprachfamilie, aber eben nicht gleichberechtigte Wissenschaftssprache. Genau, aber ich denke, genau auf diesen Punkt werden wir heute wahrscheinlich eh noch mehr eingehen.
Ja, also das war so viel. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Da waren einige Sachen, die ich 100% unterschreiben würde und einige Sachen, die ich gerne so ein bisschen hinterfragen würde. Aber, und die eigentlich uns genau darin hinführen, was eigentlich so ein bisschen auch mein Argument von heute ist. Und man sieht auch in der Darstellung von dir, dass das natürlich sehr stark geprägt ist von, wie du es
gelernt
in der,
hast,
in der Geschichte der Sprachwissenschaft gelernt hast. Und das ist aber in sich schon total verflochten in dieses koloniale und religiöse Narrativ, das ich jetzt gleich noch ein bisschen erklären werde. Fangen wir einfach kurz mit Sanskrit an, kommen dann aber nochmal kurz zu anderen Sprachen. Der Grund, warum, jetzt sind wir nämlich endlich in der vierten Folge, sind wir an dem Punkt, an dem sich unsere beiden Studienfächer überschneiden. Und zwar mit einer Person. Ich weiß, also kennst du bestimmt oder schon mal gehört, Friedrich Max Müller.
Der Name sagt mir was.
Friedrich Max Müller. Genau, das war, der wird sowohl als einer der Begründer der Sprachwissenschaft gesehen, als auch der Religionswissenschaft. Und zwar deshalb, also er kommt aus Deutschland, hat dann aber in England seine akademische Karriere gehabt. Und zwar deshalb, weil er nämlich die sogenannten Heiligen Schriften des Orients, so heißen die Bücher auf Deutsch, die kamen dann eher später raus, aber er hat sich halt vor allem mit ganz vielen religiösen Schriften beschäftigt und daraus aber eben verschiedene Sprachtheorien herausgearbeitet. Und vor allem eben diesen, wie du es auch gesagt hast, indogermanischen Sprachraum, hat sich aber dann später auch noch mit östlicheren Sprachen beschäftigt. Er fing an mit Sanskrit und Persisch und Arabisch und später dann aber auch noch, hat er dann noch mit anderen Leuten zusammen, er selbst hat dann zum Beispiel jetzt Chinesisch oder Japanisch nicht gelernt, hat dann aber mit Leuten, die diese Sprachen konnten, dann noch mehrere Bände herausgegeben. Und dadurch, dass er aber mit diesem Einfluss so ein krass religiöses Interesse hatte, war natürlich auch seine Vorauswahl total geprägt. Ja. Und damit auch der Blick auf Indien, da kommen wir dann gleich noch dazu, weil nämlich Sanskrit gar nicht so wichtig war für Indien, wie du es dargestellt hast. Nämlich eine andere Sprache war in den Jahrhunderten davor viel wichtiger. Fangen wir einfach mal allgemein damit an, dass wahrscheinlich, genau wie du schon gesagt hast, die meisten Menschen, also Latein kennt man und Sanskrit kann man sich so ein bisschen was vielleicht darunter vorstellen, auch als Wissenschaftssprache darunter vorstellen. Und Sprachen, die total darunter wegfallen, sind zum einen muslimische Sprachen und zum anderen auch das klassische Chinesisch. Vielleicht einmal ganz kurz zum klassischen Chinesisch, weil das hängt so ein bisschen weiter aus. Das fällt natürlich auch deswegen runter, weil China an sich innerhalb des britischen Kolonialreichs ja wirklich sehr stark, wie soll ich das sagen, also mit den Opienkriegen etc., sehr stark quasi die Macht genommen wurde. Und dann quasi das klassische Chinesisch, was auch eine reine Schriftsprache ist, eben vergleichbar mit dem Latein, deswegen heißt es auch klassisches Chinesisch. Das wurde in vielen ostasiatischen Ländern, also auch in Korea und in Japan etc., als Wissenschaftssprache genutzt. Genau, hat also so eine ähnliche Geschichte eigentlich auch wie Latein auf Europa bezogen. Und das ist eigentlich total verschwunden durch diesen britischen Kolonialismus und wurde aber auch nicht so aufgewertet wie zum Beispiel jetzt das Sanskrit. Und das liegt eben auch an dieser religiösen Faszination mit Indien. Deswegen würde ich auch fast sagen, weil du ja gesagt hast, es ist eine altindische Sprache, das Sanskrit. Ich würde sagen, es ist eine altsüdasiatische Sprache, weil diese Vorstellung, dass es Indien schon immer gab, ist auch so eine religiöse Fiktion, die quasi alles, was östlich des Indus, also von diesem Fluss, ja, von dem Fluss liegt, als Indien bezeichnet, was aber in sich, bevor die Briten da waren und das dann British India genannt haben, nie, also nur zu Zeiten von muslimischen Reichen ein Reich waren. So, und jetzt kommen wir zu den muslimischen Sprachen. Nämlich sowohl erstmal das Arabische und dann das Persische. Das Arabische ist natürlich auch für Europa noch besonders wichtig, wird aber eigentlich immer ausgelassen. Denn wir haben ja gesagt, das 19. Jahrhundert ist irgendwie ist ein dunkles Jahrhundert, aber eigentlich bezeichnen wir ja immer das Mittelalter als die dunklen Jahre. Und das ist ja aber eigentlich die Zeit, in der das eigentlich das sogenannte islamische goldene Zeitalter war. Also gerade die Gelehrtentraditionen in den muslimischen Reichen, sowohl in Nordafrika als auch in Spanien und dann eben bis in den Nahen und Mittleren Osten hinein. So das 8. bis 13. Jahrhundert war da arabisch und die arabische Wissenstradition, ja, also stärker noch, würde ich sagen, als in unserer Antike. Und wir haben ja unsere antiken Texte überhaupt erst nur präserviert bekommen über diese arabische Gelehrtentradition, die sich mit den griechischen und lateinischen Texten beschäftigt hat. Und das kam dann eben zurück nach Europa. Also das, was wir letzte Woche oder letztes Mal mit der Renaissance bezeichnet haben, eine Renaissance hätte es gar nicht gegeben, hätte es nicht den Einfluss und überhaupt nicht nur den Einfluss von den muslimischen Gelehrten, sondern eben auch allein deren ja, Konservierung von alten Texten gegeben. Also Geschichte geht so leicht verloren, weil wir Dinge nicht in Archiven haben. Und die Antike wäre uns verschlossen geblieben, hätten wir eben nicht diese arabische Hochzeit gehabt. Genau, neben dem Arabischen gibt es dann eben noch das Persische. Das wird an sich von beiden Seiten sowohl, also Persisch ist ja da, wo früher das persische Großreich war. Also quasi alles von der Mittelmeerküste bis hin nach Südasien war zu verschiedenen Zeiten immer mal wieder von verschiedenen persischen Reichen ja, kontrolliert. Und das Spannende ist, dass in der jetzigen Darstellung von arabischer Seite als auch von indischer Seite das Persische eigentlich total klein gehalten wird und es immer als, naja, eher so als Umgangs- und Poesiesprache gesehen wird, aber gerade nicht als Wissenschaftssprache. Dabei ist es historisch ganz anders gewesen. Und gerade in Indien, ich habe ja vorhin gesagt, Indien als solches vor dem British India war nur zweimal fast vereint oder ziemlich vereint. Und einmal gab es das Sultanat von Delhi, das war so bis ins 13. Jahrhundert, 11. bis 13. Jahrhundert. Das war so der ganze nordindische Teil. Und dann gab es das Mogulreich. Das Mogulreich war dann eben, es gab eine kurze Pause zwischen den beiden Reichen und dann aber bis wirklich die Briten haben quasi vom Mogulreich eigentlich in den indischen Subkontinent übernommen. Und die Sprache, die am Hof gesprochen wurde, war Persisch. Und das Spannende ist, dann kamen auf einmal so diese britischen Orientalisten, zu denen wir gleich kommen, wie Friedrich Max Müller, und haben gesagt, und haben dann nämlich nicht die Leute auf dem Hof gefragt, die sie ja eh, also teilweise, oh, muslimisch, finden wir gar nicht so gut, das war schon eh so eine Abwertung vom Islam, die da auch mitspielt, sondern wir fragen die echten religiösen Führer. So. Und die echten religiösen Führer waren halt die sogenannten Brahmanen, also die höherkastigen religiösen ja, Experten, die sich dann selbst auch als solche darstellen wollten. Also es gab auch Bereiche in Indien, wo Brahmanen gar nicht einflussreich waren. Aber diese Frage von den Briten, ja, wer hat denn hier das Sagen, haben sie natürlich ziemlich schnell ausgenutzt und gesagt, ja, wir haben das Sagen. Und die haben dann eben auch gesagt, ja, ja, nee, Sanskrit ist diese eigentliche indische Sprache. Und wenn man heute eben, heute ist ja auch, Indien ist ja heute sehr stark geprägt von dem sogenannten Hindu-Nationalismus. Also der derzeitige Premierminister Narendra Modi ist ja so ein Verfechter davon, dass das Indien grundsätzlich hinduistisch sei und ein paar Religionen und ein paar Sprachen gehören da auch dazu und ein paar eben nicht. Und vor allem eben der Islam gehört dann nicht dazu. Der Islam wird als Eindringling verstanden. Und das ist, das schlägt sich dann eben auch auf diese, naja, Rückerinnerung an Sprache nieder. Also das Persische wird eben auch nicht als indisch gesehen, obwohl es wirklich über Jahrhunderte hinweg gängige Hof- und Wissenschaftssprache war. Hui. So, wir haben jetzt viel über genau Religion und Sprache gesprochen, aber eine Sache müsste auch vielleicht schon aufgefallen sein, denn das sind ja nicht nur Sprachen, die irgendwie was mit, ja, mit Religion zu tun haben, sondern Sprachen, die eine Schrifttradition haben.
Ja.
Und meistens sogar Sprachen, die in sich eine reine Schriftsprache waren und die anders waren als die gesprochenen Sprachen zur selben Zeit. Bis auf jetzt das Persische, aber gerade das Schriftarabische ist ein anderes wie die anderen arabischen Sachen. Das klassische Chinesisch ist nicht für die verschiedenen gesprochenen ostasiatischen Sprachen. Ja. Und auch das Sanskrit wurde im wenn es gesprochen wurde, dann in religiösen Kontexten rezitiert, aber es war keine Umgangssprache. Ja. Und dass diese Sprachen eine Schrifttradition haben, ist, naja, also führt ja auch dazu, jetzt haben wir uns quasi, wenn wir so die Weltkarte auf dem, naja, so vor den Augen haben, ist das ja nur Eurasien, was wir jetzt, wo wir festgestellt haben, dass es da Wissenschaftssprachen gab. Und das liegt aber auch nur daran, weil wir nur auf diesem großen zusammenhängenden Kontinent in dieser Art und Weise Schriftsprachen gefunden haben im Kolonialismus. Genau, also genau, afrikanische Sprachen, südamerikanische Sprachen, australische Sprachen fallen direkt weg, weil sie eben keine Schrifttradition haben. Und genau, werden klassisch eben auch nicht als, als Wissenschaftssprachen gesehen. Genau, und das ist eine Krux sowohl des Kolonialismus als auch des Orientalismus. Der Orientalismus, um das einmal kurz zu erklären, ist ein Begriff, der erstmal aus einer bestimmten Wissenschaftstradition kommt. Und zwar eine Wissenschaft, die sich Orientalismus eben nennt und die vor allem im 19. Jahrhundert mit der Erforschung des sogenannten Orients beschäftigt war. Aber Orient ist eben nicht das, was man sich so gängig unter Orient vorstellt, also so Tausend und eine Nacht, das Arabische Reich, sondern Orient, also das Morgenland, und Okzident ist ja das Abendland, das Morgenland ist alles, was im Osten vom Abendland liegt. Also es geht wirklich bis nach Japan. Also alles von, alles ab Istanbul bis Japan war Orient.
Ja, ja.
Und deswegen, also quasi dieser Friedrich Max Müller, über den ich vorher gesprochen habe, das war ja auch ein klassischer Orientalist sozusagen. Und diese orientalistischen Wissenschaften, die entwickelten sich alle aus dieser vergleichenden Sprachwissenschaft heraus, die du vorher noch angesprochen hast und bei denen Friedrich Max Müller eben so entscheidend auch war. Jetzt mal eine kurze Frage an dich. Wird denn über Orientalismus in der Sprachwissenschaft gesprochen?
Also Orientalismus in der Sprachwissenschaft. Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich eben so rasch quasi nach den ersten zwei Semestern da schon so abgespalten habe von der allgemeinen Sprachwissenschaft. Also allgemeine Sprachwissenschaft da bei uns so. In Wien, glaube ich, ist die Sprachwissenschaft ein bisschen anders strukturiert. Ich habe oft Probleme zu erklären, was ich denn eigentlich genau studiert habe. Aber bei uns ist auch die Sprachwissenschaft an sich, also das ganze Institut, nicht angegliedert an irgendeine Philologie. Das heißt, es gibt schon natürlich die einzelnen Philologien, also ich kann Germanistik studieren oder eben Romanistik oder Slawistik und dann habe ich natürlich in den einzelnen Philologie natürlich Abteilungen, sprachwissenschaftliche Abteilungen. Das heißt, ich habe dann meine germanistische Sprachwissenschaft oder meine romanistische Sprachwissenschaft. Aber das habe ich eben nicht gemacht. Ich habe halt Sprachwissenschaft studiert und für mich war das damals halt klar, dass das vollkommen abgekapselt ist von irgendwelchen Sprachen, also von Einzelsprachen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum genau jetzt so Dinge wie Kolonialismus oder Orientalismus nicht so thematisiert wurden, damals auch nicht in den Einführungsvorlesungen, weil wir auch nicht wirklich die politische oder geopolitische gesellschaftliche Geschichte einzelner Sprachen und Sprachgruppen quasi studiert haben. Genau. Aber das ist mir eigentlich nicht so aus der Sprachwissenschaft ein Begriff, überhaupt dieses kritische Denken dann über auch die eigene Disziplinengeschichte. Das habe ich dann eigentlich erst selber später angefangen, ganz spät erst mit der Dissertation dann, glaube ich. Aber überhaupt Kolonialismus, aber auch Orientalismus ist mir eher bekannt eigentlich, habe ich jetzt eh schon gesagt, ja, aus der Romanistik, ja, weil ich ja auch Französisch studiert habe. Da ist das natürlich, vor allem muss ich sagen, in den literaturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen ist das oft aufgetaucht, ja.
Ja, genau, Literaturwissenschaft ist ein guter Stichpunkt, weil dass wir jetzt kritisch über Orientalismus nachdenken, liegt an einer bestimmten Person, nämlich Edward Said, der selbst Literaturwissenschaftler war. Er stammte ursprünglich, ich bin mir zu 99% sicher, er stammte ursprünglich aus Palästina und war dann in den USA und hat da eben zwei sehr einflussreiche Bücher geschrieben. Und das eine ist eben, das heißt auf Deutsch auch Orientalismus, auf Englisch Orientalism, das war das allererste. Und da beschreibt er nämlich ganz grundsätzlich, dass die Beschäftigung mit dem sogenannten Orient eigentlich, also nicht nur auf die Sprachwissenschaft und die Philologie als solche beschränkt war, sondern grundsätzlich alle Wissenschaften beeinflusst hat, wie sie über den Orient und damit das andere nachdenken. Und er sagt, dass ganz grundsätzlich Orientalismus heißt, dass wir das andere immer nur unter einer bestimmten Schablone untersuchen können. Und diese Schablone ist davon geprägt, was wir eigentlich über uns selbst denken. Und jetzt kommen wir quasi wieder so ein bisschen zurück auch zu Friedrich Max Müller und anderen, wenn wir jetzt denken, okay, wir haben Latein und Latein ist so eine Wissenschaftssprache, aber gleichzeitig auch eine religiöse Sprache, dann suchen wir halt auch nach Sprachen, die genauso sind im Ausland. Und dann fällt halt in dieses Raster Sanskrit rein. Genau, und dann nehmen wir quasi Sanskrit, um auch mehr über uns herauszuwissen, zu erfahren, genau. Und das... Dieser Blick auf das andere, das habe ich ja gerade schon mal angedeutet, führte eben dann dazu, dass eigentlich nur Schriftkulturen untersucht wurden. Denn diese Schriftkulturen, die wurden Europa gegenüber als ähnlicher gesehen und damit auch als höherwertiger, als andere nicht-europäische und auch gegebenenfalls kolonisierte Gebiete, wie schon gesagt, so Afrika oder Südamerika. Und dadurch wurde es einfach unmöglich, dass gesprochene Wissenschaftssprachen, die ja auch existierten, als solche überhaupt anerkannt werden konnten. Ja. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum Kolonialismus. Es kommt immer mal wieder vor, aber jetzt mal ganz kurz. Ja. Der Kolonialismus führte zu einer Gleichschaltung von dem, was als Wissenschaft angesehen werden konnte. Genau, und das heißt, auch innerhalb dieses, was ist Wissenschaft und was ist Wissen, wurden dann eben auch, obwohl sie als Wissenschaftssprachen anerkannt wurden, wie zum Beispiel Sanskrit, diese auch als minderwertig abgewertet, weil sie eben dann doch nicht so, jetzt ich zitiere quasi 19. Jahrhundert, so hochentwickelt sein wie die europäischen Sprachen und das europäische Wissen und die europäischen Wissenschaften. Genau, dann kommen wir schon zu unserem nächsten Punkt, denn wenn wir über, also die Entstehung von Universitäten und deren Verbindung zu Kolonialismus, denn wenn wir über Wissenschaft und Kolonialismus nachdenken, dann müssen wir uns eben auch anschauen, wie moderne Universitäten entstanden sind. Und diese modernen Universitäten waren nicht losgelöst vom Kolonialismus. Genau, so viele Universitäten in Europa wurden entweder im 18., 19. Jahrhundert neu gegründet oder auch ausgebaut. Also es gab natürlich Universitäten, die viel älter waren. Aber gerade in Europa, also in jetzt, ich meine jetzt in Deutschland, gab es ja eigentlich nur Theologie, Philosophie und Medizin und Jura, die irgendwie an den Universitäten gelehrt wurde, weil das halt die, ja, als die Fächer waren, die irgendwie, genau, die man halt an so Hochschulen lernen musste. Und im 19. Jahrhundert wurden dann eben auch ältere Universitäten, die, keine Ahnung, seit dem 14., 10. Jahrhundert, wie meine Alma Mater Uni Heidelberg, älteste mitteleuropäische Uni, die gab es schon vorher, aber die Art und Weise, dass es jetzt andere Disziplinen gibt, die sich mit verschiedensten Sachen beschäftigen, das kommt alles aus dem 19. Jahrhundert. Die meisten Disziplinen, wie wir sie heute kennen, sind entweder noch neuer, aber lassen sich eigentlich nicht länger als ins 19. Jahrhundert zurückführen. Eben abseits von Medizin, Theologie und Jura. Und mit der Theologie halt Philosophie, weil sie da angesessen war. Genau, und das war auch der Höhepunkt vom europäischen Kolonialismus. Also, dass das miteinander verbunden sein müsste, dürfte eigentlich nicht verwundern. Genau, und die Institutionen, also Universitäten, dienten gerade nicht nur der Bildung, sondern auch immer der Verwaltung und der Aufrechterhaltung von kolonialen Machtverhältnissen. Und das auf zwei verschiedenen Ebenen. Und da zeige sich auch so ein bisschen, dass Kolonialismus natürlich auch abhängig war von der Kolonialmacht. Weil es gibt zum Beispiel einen großen Unterschied zwischen Großbritannien und Frankreich. Genau, und zwar in Großbritannien war es so, dass dass England immer als die Metropole weiterhin galt. Das heißt, während Großbritannien noch, also oder während das Englische Reich noch kolonial aktiv war, sollten die englischen Universitäten wie Oxford und Cambridge und später aber zum Beispiel auch SOAS, also the School of Oriental and African Studies, wie es heißt, sollten das Zentrum sein, an dem die Elite ausgebildet wird. Und eben nicht nur die heimische Elite, sondern auch die koloniale Elite. Das heißt, Leute wie, ich meine, ich kenne das aus meinem Forschungskontext Sri Lanka, Leute, die genug Geld haben und genug, genau, gesellschaftliche Verbindungen und eh schon Glück hatten, in Sri Lanka quasi Teil von einer lokalen Elite zu sein, die wurden dann in jungen 20er Jahren immer nach England geschickt, im 19. und auch wirklich bis in die 1930er Jahre hinein. Und wurden in England ausgebildet und kamen dann zurück nach Sri Lanka. Und erst im 20. Jahrhundert haben sich dann zum Beispiel in Sri Lanka, aber auch in Indien und in anderen Ländern wirklich mehr Universitäten auch gebildet. In Frankreich war das ein bisschen anders. Da sollten die kolonialen Eliten eher auch im Ausland gebildet werden. Genau, was halt auch, man sieht halt eben auch, dass Frankreich auch bis heute noch so ein bisschen, also im Vergleich zu England ist Frankreich, war, hat Frankreich bisschen weniger Spuren in sich von, naja, von kolonialen Einflüssen. Also natürlich gibt es viele Menschen, die aus den ehemaligen kolonialen Gebieten und vor allem Nordafrika dann nach Frankreich gekommen sind, aber zahlenmäßig ist das weitaus weniger wie in England. Was eben auch daran liegt, dass England wirklich früher auch schon durch diesen elitären Austausch über die Universitäten einfach viele lokale Leute dann da hatte, die teilweise auch geblieben sind. Genau. Und das war in Frankreich, weil Frankreich hat ja sowieso, aber da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, diesen zentralen Fokus auf Paris. Das weißt du wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Genau. Und alles, was quasi, also und Paris hat natürlich auch begrenzte Kapazitäten, ja. Also wenn du
Ja, genau.
da.
Frankreich ist Paris. Es gibt sonst rundherum nichts, glaube ich.
Genau. Und da gibt es, glaube ich, aber auch zwei, drei größere Universitäten, wenn ich das richtig im
Ja,
Kopf
wie
habe.
viele weiß ich auch nicht genau, ja.
Genau, aber sie sind alle in Paris eben. Genau. Genau. Auf jeden Fall wurden dann doch schon im Ausland quasi eher so Stationen, ja, hingestellt. Also es
Aufgebaut.
gab natürlich sowohl im Englischen als auch im Französischen Reich Schulen, aber es gab eben im französischen Kolonialreich nicht diese gängige Praxis, dass man Leute dann nach Paris holen würde, um sie da zu unterrichten, wie es in England der Fall war. Genau. So, was haben Universitäten mit Kolonialismus zu tun? Magst du vielleicht ganz kurz einen Satz dazu sagen, um uns wieder einzufangen?
Du hast jetzt gerade herausgestrichen, dass da eine starke Verbindung zwischen den beiden besteht und dass der Kolonialismus quasi einen riesen Einfluss darauf hatte, wie einerseits Universitäten, so wie wir sie heute auch kennen, organisiert sind, strukturiert sind, aber auch quasi welchen Einfluss das hatte auf das Personal, und Anführungszeichen, ich sage das jetzt mal so, ja, weil du jetzt eben gesagt hast, okay, da gibt es zum Beispiel zwischen Frankreich und England einen großen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied, ob ich quasi Menschen aus den Kolonien ins Zentrum, unter Anführungszeichen, hole, oder umgekehrt, ob ich Leute aus dem Zentrum, weil um quasi in den Kolonien, Universitäten oder auch Forschungsstätten aufzubauen, muss ich ja erstmal Menschen hinschicken, die das, die das machen können, ins, in quasi in die Kolonien schicke, quasi infiltriere dort. Beide Praktiken sind fragwürdig. Jetzt ist meine Frage, das könnten wir auch das so ausdrücken, dass quasi wirklich auch Universitäten als, wie soll ich sagen, koloniale Institutionen bezeichnet werden können?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und ich glaube, also ja, da würden einem viele Menschen zustimmen, die sie heute genau sich zur Aufgabe gemacht haben, die Universitäten sozusagen zu sogenannt zu dekolonialisieren.
Ja, ja. Okay.
Genau, und richtig, also Universitäten waren kolonial in zweierlei Hinsicht, würde ich sagen. Also in zweierlei, wie sage ich das, immaterielle Hinsicht, also die materielle Hinsicht ist ja genau das, dass sie halt so eine Elite ausbilden, dass das immer zum Beispiel in England nur in England passiert, also wirklich dieses, genau, ja, dieser materielle Einfluss. Das andere war natürlich die Sprache, das habe ich so ein bisschen angedeutet, aber es ist ja klar, dass man in England und in diesen französischen Institutionen nur Französisch oder Englisch spricht. Also man hat dann, also die Leute, die zum Beispiel aus Sri Lanka gekommen sind, mussten natürlich schon eine bestimmte Englischkenntnis mitbringen, um überhaupt nach Oxford eingeladen zu werden.
Ja.
Genau. Und das andere ist eben, dass diese Kolonialität von Universitäten sich auch in daran niederschlägt, wie mit bestimmten Wissensformen umgegangen wird. Und das, was du ja letzte Woche auch schon angesprochen, mit diesem dunklen 19. Jahrhundert, dass halt innerhalb dieser entstehenden Universitäten nur bestimmte Formen von Wissen als Wissen anerkannt wurden. Und das ist alles, was als rational bezeichnet werden konnte, was irgendwie systematisch eingefangen werden konnte und das, was irgendwie ja, schriftlich fixiert war. Ja. Also das ist ja auch die Entstehung von Geschichtswissenschaft zum Beispiel. Es hat lange gedauert, bis sowas wie mündliche Geschichte Eingang in die Geschichtswissenschaft gefunden hat. Das war im späten 20. Jahrhundert, weil man im 19. Jahrhundert davon ausging, nur das, was irgendwie schriftlich ist, ist echte Geschichte.
Ja.
Und genau, das heißt, Wissen, das mündlich überliefert wurde oder auch Wissen, das eng mit verschiedenen Körperpraktiken, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Tanzen verbunden war, oder Wissen, das mit Religion oder Spiritualität verbunden war, und Wissen, das irgendwie aus irgendwas mit lokalen Kosmologien, also Weltanschauungen zu tun hat, die gerade auch nicht mit westlich-christlichen Vorstellungen irgendwie deckungsgleich waren. Ja. Dieses Wissen wurde abgewertet oder ganz ausgeschlossen.
Ja, ja, ja.
Genau, also zum Beispiel Sanskrit wurde abgewertet und afrikanisches Wissen, also vor allem Afrika unterhalb der Sahara, wurde komplett ausgeschlossen.
Ja.
Ja. Also man sieht wirklich da auch Unterschiede innerhalb der verschiedenen kolonialen Wissenssysteme.
Ja.
Das heißt, die Universität war ein Ort, an dem koloniales Denken sowohl reproduziert wurde, als auch institutionalisiert wurde. Sondern was heißt das jetzt für Sprache? Das heißt, die dominanten Wissenschaftssprachen, also zum Beispiel Französisch und Englisch, die wurden eben genau nicht zufällig zu einer Norm, sondern die wurden bewusst durch koloniale Machtstrukturen durchgesetzt.
Ja.
In den Kolonien selbst wurden lokale Sprachen verboten oder abgewertet. Und wer, wie ich schon gesagt habe, an Universitäten studieren wollte, der musste auch die Kolonialsprache sprechen und schreiben können.
Ja. Selbst in den Kolonien selbst, ne? Oder? Das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen,
genau.
Das ist natürlich nur, weil eine Universität in der Kolonie selbst aufgebaut wurde und nicht quasi im Zentrum, im englischen Zentrum, die Sprache, die Wissenschaftssprache in diesen Universitäten ist natürlich Französisch gewesen, keine lokale Sprache, ja. Genau.
Exakt.
Das heißt, da geht es dann halt auch wieder viel um Einschluss und Ausschluss, oder? Dann direkt quasi vor Ort, quasi war dann diese Universität quasi auch schon über diese Sprache, wurde dann auch der Zugang zu Wissen oder der Zugang zur akademischen Welt quasi dann auch beschränkt. Das heißt, Sprache wirkt hier dann auch so als Gatekeeper irgendwie.
Total, genau. Mhm. Sprache war ein Zugangspass. Wer Englisch oder Französisch sprach, der durfte mitreden. Mhm. Und wer es nicht tat, der wurde entweder ganz ausgeschlossen oder eben, wie du vorhin auch schon mit Sanskrit gesagt hast, zum Objekt der Forschung gemacht.
Ja.
Anstatt eben als gleichwertige Wissensproduzentin anerkannt zu werden.
Ja.
Super, dann sind wir erstmal fertig mit dem 19. Jahrhundert. Und springen jetzt, genau, jetzt haben wir im Hinterkopf das, was du vorhin gesagt hast über den Zweiten Weltkrieg und USA. Mhm, und kommen jetzt zu Englisch als globaler Wissenschaftssprache heute. Denn heute ist Englisch de facto dominierende Sprache der Wissenschaft. Also selbst wenn es noch lokale Wissenschaftstraditionen gibt, wie dass in Deutschland auf Konferenzen Deutsch gesprochen wird, ja, oder gerade Frankreich ist ja wirklich noch ein sehr einflussreiches akademisches Gebiet. Aber selbst da ist es so, wenn du über deinen Kontext hinaus deine Forschung sichtbar und hörbar machen willst, dann geht das nur über Englisch.
Ja, ja.
Und das ist sowohl über Publikationen, also teilweise ist ja sogar so, dass viele Menschen dann ihre Sachen doppelt publizieren, aber dazu kommen wir noch, also in verschiedenen Sprachen. Mhm. Aber gerade die ganzen internationalen Konferenzen sind einsprachig auf Englisch. Mhm. Internationale Forschungsanträge werden auf Englisch geschrieben.
Mhm.
Und sobald es quasi internationale Studiengänge gibt, finden die auch auf Englisch statt.
Ja.
Genau.
Ja.
Und das wirkt vielleicht auf den ersten Blick neutral oder auch praktisch, ja.
Ja.
Und ist aber, wie ich schon gesagt habe, einfach historisch gewachsen und zwar aus diesen kolonialen Strukturen, die wir gerade besprochen haben. Jetzt, ja, ich meine, das könnte man natürlich einwenden, es ist ja irgendwie logisch und praktisch, eine gemeinsame Sprache zu haben. Mhm. Man braucht ja vielleicht auch eine gemeinsame Sprache, weil sonst versteht ja auch niemand die Forschung der anderen. Mhm. Und klar, ja, also. Genau, du sagst es auch schon, ja, klar, eine gemeinsame Verständigung ist wichtig, ja. Aber das Problem ist halt, wie sehr sich das auf das Englische konzentriert hat und was das eben auch für Machtverhältnisse in der Wissenschaft bedeutet.
Ja.
Also die Frage, die man sich stellen sollte, ist nicht, also jetzt weg mit Englisch, natürlich nicht, einfach geht's nicht, aber wie und warum und mit welchen Ausschlüssen wurde Englisch zur Wissenschaftssprache und wie muss man das eben auch heute noch weiter reflektieren? Und eben auch zu schauen, wer wird auch heute immer noch de facto deswegen ausgeschlossen. Genau, und Beispiele hiervon, wie sich das eben ausdrückt, ist zum Beispiel, wer Englisch nicht als Erstsprache spricht, der muss erstmal viel mehr Arbeit leisten. Also Texte müssen mehrfach überarbeitet werden, bis sie publiziert werden können. Gegebenenfalls muss für Übersetzungshilfen bezahlt werden. Oder man muss immer wieder mit dem Vorurteil auch kämpfen, schlecht zu schreiben, in Anführungszeichen schlecht zu schreiben natürlich. Ja. Und also es zeigen sich auch in Studien, dass diese Peer Reviews, also wenn aus dem Fachkontext Leute die Artikel korrigieren, um zu gucken, dass es quasi Standards entspricht und eben mit Literatur sich abdeckt, dann werden in diesem Peer Review Verfahren Texte von nicht englisch erstsprachigen Autorinnen immer strenger bewertet. Denn Sprache beeinflusst eben auch die Bewertung von sogenannter Qualität. Also es wird dann eben gerade nicht mehr, also die Leute bleiben dann quasi auf dieser Ebene der Sprache meistens hängen und bewerten auch den Inhalt automatisch negativer. Ja. Das führt dann eben auch dazu, dass viele Forschende aus dem globalen Süden ihre eigenen lokalen wichtigen Themen auch gar nicht auf Englisch vermitteln können, ohne dass sie an so einer tiefen Schärfe einfach scheitern.
Ja.
Weil sie eben gegebenenfalls auch von westlichen ReviewerInnen gar nicht verstanden werden können.
Ja.
Genau. Und jetzt gibt es natürlich so eine ziemlich radikale Veränderung auch in der Wissenschaft, auf die ich kurz eingehen will, und zwar natürlich KI. Ja, weil es ist schon so, dass KI einige Möglichkeiten verbessert, also ein paar der Probleme, die ich angesprochen habe, wie Übersetzungshilfen, die Kosten etc., das wird sich in Zukunft ändern. Aber vielleicht erstmal so ein ganz praktisches Problem damit, es ist zwar jetzt so, dass es besser möglich ist, Aber erstens ändert sich nicht von heute auf morgen unsere Praxis davon. Ja, und auch Zugänglichkeiten zu KI sind natürlich auch sehr stark lokal anders. Und was natürlich auch so ist, das verfügbare Wissen ändert sich nicht von heute auf morgen. Also wenn man sich nur mal vorstellt, man hat ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie man hat so eine Wissenschaftscommunity auf Englisch, die sich so über den Globus irgendwie stretcht. Und da gibt es verschiedene Themen und Debatten, die immer wieder angestoßen werden und wo Leute sich so ein bisschen drin auskennen. Ja. Und dann gibt es in verschiedenen lokalen Sprachen, und lokalen Sprachen meine ich jetzt, will ich jetzt automatisch auch nicht so orientalisieren und sagen, damit meine ich jetzt, was weiß ich, eine Sprache in Argentinien, ja, so eine indigene Sprache in Argentinien zum Beispiel, sondern damit meine ich auch Deutsch. Also im deutschen religionswissenschaftlichen Kontext haben wir andere Debatten wie im globalen Religious Studies Kontext. Und das Problem ist ja, dass, wie sage ich das, dass halt dieses Wissen, das zugänglich ist, also selbst wenn wir KI nutzen, nicht automatisch da ist. Also gerade dann wieder in Sprachen, die vielleicht auch von der KI derzeit noch nicht so erfasst werden können, oder eben auch Sprachen, die bisher auch nicht in akademischen Journals publiziert wurden. Ja. Wenn man KI fragt, okay, suche mir, also hilft es quasi zu verbessern den Text, den ich habe, und nimm dazu, was weiß ich, wissenschaftliche Publikationen aus dem und dem Bereich dazu, dann schaut sich das auch wiederum nur englische Publikationen an.
Genau.
Weil es gibt ja auch nur einen gewissen Zugang, die KI auch auf Texte und auf Wissen hat.
Genau.
Genau. Ja. Und ein anderes Problem, das wir vielleicht kurz ansprechen sollten, ist auch, dass durch die Nutzung von KI auch ein bestimmtes standardisiertes Englisch, und zwar ein amerikanisches Englisch, immer mehr zur Norm wird.
Ja.
Also vorher war ja das britische Englisch so eine sehr standardisierte Norm, vor allem in der Wissenschaftssprache, und das American English wird jetzt durch KI auch zu einer neuen Wissenschaftsstandardsprache.
Ja.
Genau, ich meine, was das für Probleme oder Folgen haben könnte, können wir ja auch mal in einer weiteren Folge besprechen, was das heißt, dass das eine Sprachart zu einer bestimmten Norm wird, weil zum Beispiel beim Englischen, ich habe jetzt quasi von British English und von American English gesprochen, aber es gibt ja so viele andere Formen des Englischen, nicht nur in den ehemaligen Kolonien, sondern auch, also es gibt ein schottisches Englisch, es gibt ein irisches Englisch, es gibt ein American Midwestern Englisch, überall auf der Welt gibt es verschiedene Formen von Englisch. Ja. Und durch Wissenschaftspraxis und eben jetzt auch verstärkt durch KI wird eine bestimmte Form davon zur Norm.
Ja.
Was ist denn da deine Meinung zu dem Thema?
Also gerade so, wenn es um normierte Sprachformen geht, wenn es um standardsprachliche Formen geht. Ich meine, gut, ist vielleicht eh ganz gut, dass wir beide hier gerade im Podcast gemeinsam sitzen und drüber sprechen, weil du sprichst eine sehr standardnahe bundesdeutsche Variante und ich eben Varietät und ich eben eine ich muss es immer dazu sagen, aber meine Sprache ist doch auch sehr standardnah, aber eben nahe der österreichischen Standardvarietät. Ja, und es gibt eben diesen Standard, und der Standard ist jetzt nicht nur imaginiert, oder das sagen wir nicht nur, weil wir halt auch irgendwie eine Standardform haben wollen oder natürlich auch eine Form haben, die im Fernsehen gesprochen wird oder die man halt dann in Bildungsinstitutionen spricht oder an der Uni spricht, sondern es ist wirklich auch standardisiert. Also es gibt ein Wörterbuch, es gibt die Grammatik, also das meine ich mit standardisiert. Und ich glaube, dass erstens das geht schon mal unter, ja, dass es natürlich nicht immer, dass es nicht nur einen Standard gibt und dann der ganze Rest ist irgendwie Umgangssprache oder Dialekt oder sonst irgendwas. Und das stimmt natürlich auch fürs Englische. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch beim Englischen jetzt konkret, ich meine beim Deutschen auch, ja, aber wir sprechen heute über das Englische, was hier immer mit reinspielt, wenn es dann um Mehrsprachigkeit geht. Wobei ich ja, das ist wirklich jetzt ein Thema für eine ganz andere Folge, aber mein Credo ist, niemand ist einsprachig. Es gibt keine einsprachige Person. Du bist nicht einsprachig, ich bin nicht einsprachig, auch nicht, weil wir unterschiedliche Einzelsprachen sprechen, sondern allein, weil wir uns auch schon im Deutschen ja, in unterschiedlichen Varietäten immer wieder bewegen. Das heißt, was hier häufig immer kritisiert wird, ist sowas wie ein Native Speakerism bei der Mehrsprachigkeit. Mhm. Also wenn es jetzt darum geht, dass jemand auf Englisch als Fremdsprache publizieren muss, dann, so wie du gesagt hast, dann wird diese Form von Englisch abgewertet oder zumindest kritischer bewertet. Mhm. Ja? Auch wenn das unbewusst ist. Das passiert nämlich oft unbewusst, dass man eben Sprachformen, die nicht wie ein imaginierter Standard sich anhören, abgewertet werden. Ja? Also zum Beispiel meine Sprache würde wahrscheinlich in Österreich nicht abgewertet werden, weil ich sehr standardnah klinge für andere ÖsterreicherInnen. Aber wenn mir eine Deutsche oder ein Deutscher zuhört, weiß ich nicht. Ja? Ich weiß nicht, ich kann es dann nicht einschätzen oft, ja, wie dann meine Sprache bewertet wird. Und genauso ist es halt auch beim Englischen. Ich habe, wenn wir jetzt wieder das Ausweiten, die Mehrsprachigkeit auf Mehrsprachigkeit in unterschiedlichen Sprachen, dann ist da wahrscheinlich dieses Festhalten an dieser Standardnorm im Wissenschaftsbetrieb wahrscheinlich sehr stark zu kritisieren oder genau hier dran zu schrauben. Also das wäre so die Stellschraube, wo man quasi umdenken müsste. Weil so wie du gesagt hast, von heute auf morgen oder überhaupt vielleicht Englisch jetzt einfach rauszukicken und zu sagen, na, ab jetzt machen wir es anders. So funktioniert es nicht. genau, aber man kann zumindest daran denken, dass man innerhalb dieser Sprache, die in der Wissenschaft jetzt dominant ist, nämlich Englisch, versucht so, ich denke da jetzt an Deleuze zum Beispiel, der mal geschrieben hat von, ich bin nicht ganz sicher beim Begriff, beim Konzept, ob das jetzt, zumindest auch in der deutschen Übersetzung, ob das minoritäres Schreiben oder minoritäre Literatur war oder sowas. Also es ging eher da um Literatur.
Literatur, das war's.
Genau, es ging nämlich um die Literatur. Es wurde auch im literaturwissenschaftlichen Bereich quasi geprägt, dieser Begriff. Aber ich, also das war so die Idee, dass man in der Literatur oder in der Philosophie eine Art quasi minoritäres Schreiben braucht, dass man quasi eine Sprache braucht, die Zwischenräume lässt, die Zwischenräume schafft, quasi irgendwie auch so Räume der Subversion irgendwie, die irritiert, die neue Begriffe erfindet. Und das ist für Deleuze möglich durch sogenannte deteriorisierende Kräfte. Das ist ein schreckliches Wort. Warte mal, deteriorisierende Kräfte.
Aber es ist richtig schön gesagt, ja, alles super.
Die der Sprache da irgendwie so zuschreibt, also solche Prozesse, durch die eben feste Bedeutungen oder stabile Strukturen, dominante Ordnungen quasi aufbricht, auflöst, verschiebt, unterläuft. Mhm. Ja. Wie gesagt, er macht das mit der Literatur. Ich glaube, bezieht sich dann auch so auf Kafka ganz stark. Mhm. Vielleicht, ich habe ein Beispiel aus der Wissenschaft. Also meine Diplomarbeiten, damals habe ich noch auf Französisch geschrieben, aber die Dissertation habe ich dann auf Deutsch geschrieben. Aber Deutsch war in dem Kontext, in dem ich halt es publiziert habe, natürlich die dominante Sprache. Also ich könnte sagen, also Deutsch wäre hier die Sprache, die ein bisschen verschoben werden muss oder die ein bisschen aufgebrochen werden muss. Und für mich war das damals ganz, 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 ganz wichtig, eben einfach zu zeigen, mich selber erstens mal als Wissenschaftlerin zu positionieren in meiner eigenen Forschung, meine Sprache auch zu positionieren und meine Sprache zu hinterfragen, also jetzt nicht nur so in einem Satz am Anfang irgendwo in einer Fußnote, dass ich mir dessen bewusst bin, Punkt, und dann schreibe ich weiter, sondern wirklich durch den Text durchlaufend. Ja, und ich, es ist wirklich lustig, dann im Nachhinein dann nochmal den Text irgendwie aufzumachen, weil wie kann ich denn meine eigene Sprache quasi hinterfragen? Wie kann ich denn hinterfragen, dass mit dem, wie ich über mein Forschungsthema spreche, wie ich es kommuniziere, dass ich das selber hinterfrage, dass quasi das nicht jetzt die letztgültige Interpretation quasi dessen ist, was ich beobachte. Und das habe ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ich nenne das dann immer so Schreiben zwischen den Zeilen, weil ich glaube, Lesen zwischen den Zeilen, das kennen alle, oder? Kann man sich was darunter vorstellen, wenn ich sage, ja, lese mal zwischen den Zeilen. Ja, aber für mich war es wirklich beim Schreiben so, dass ich quasi immer schon zwischen den Zeilen geschrieben habe. Und das hat sich dann bei mir so ein bisschen so geäußert, um jetzt ein praktisches Beispiel zu geben, weil das klingt alles so abstrakt. Ja, wie verschiebt man eine Sprache quasi, um das auszudrücken? Aber bei mir war das dann wirklich im Text. Jedes zweite Wort hatte mehrere Bedeutungen. Ja, es waren auch multiple Beziehungen immer im Text. Ja, also das hat sich dann auf den Satz danach bezogen, konnte sich aber auch auf den Satz davor beziehen oder auf irgendwas, was auf der Seite davor war. Ja, also es war ein ganz, 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 ganz dichter Text, ja, in dem halt das, was ich gesagt habe, immer wieder auf verschiedene Stellen verwiesen hat. Formal hat sich das dann geäußert, ganz oft, dass ich in einem Satz dann so Klammern hatte oder wo du dann Endungen einklammerste, damit dann eine Doppeldeutung quasi was irgendwie sichtbar auch wird im Text. Ja. Ich habe Sterne eingesetzt, Gedankenstriche, Doppelpunkte, alles Mögliche. Also es ist wirklich auch formal im Text ersichtlich, dass ein Satz nicht nur als ein Satz gelesen werden kann. Ja, krass. Und das ist für mich sowas, was ich habe das total verbunden. Also wie ich das von Deleuze gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist genau das, was ich machen wollte. Und so könnte es funktionieren. Und zwar in einer Sprache. Das heißt, ich könnte das gleich auch auf Englisch übertragen und sagen, okay, fine, ich muss auf Englisch publizieren, ich muss mich an gewisse Standards halten, damit ich quasi überhaupt publiziert werde. Aber ich kann. Ich kann mit rein sprachlichen, formalen Eingriffen in den Text ein bisschen verschieben und auch die englische Tradition, Wissenschaftstradition da ein bisschen verschieben.
Ja. Hm. So, wenn du durch das Peer-Review-Verfahren kommst. Also ich habe selbst schon Momente gehabt, an denen ich echt daran verzweifelt bin, wo es wirklich nur um Sprache ging. Ich musste gerade auch mir so das Lachen verkneifen, als du das erzählt hast. Ich hatte so das Gefühl, du bist so die Wiedergeburt von Wittgenstein.
Was hast jetzt du gesagt?
Aber, und da muss ich dran denken, ja, Wittgenstein, der... Ja, der, ich war schon fast, nee, ich bin nett. Auf jeden Fall Wittgenstein und andere Leute in seiner Zeit, die hatten ja noch kein Peer-Review-Verfahren. Ja, wäre niemals durch Peer-Review-Verfahren gekommen.
Nein, absolut nicht. Ich aber auch nicht. Deswegen bin ich auch ausgestiegen. Ja. Also ich glaube, ich habe mich während dem Schreiben schon, ja, und danach habe ich mich entschieden, nein, ich kann mich mit dem nicht identifizieren. Also mit dem, überhaupt, mit dem ganzen System nicht, ja, aber auch mit der Schreibtradition, ja.
Okay, ja, krass, ja. Spannend, ja, müssen wir vielleicht das auch nochmal weiter, so viele Themen.
Naja. Aber wir haben es heute schon angedeutet, wir haben Englisch mit Englisch angefangen und jetzt sind wir schon wieder irgendwo.
Ja, genau, das ist echt wirklich. Schlimm ist das. Wir gehen jetzt nämlich nochmal woanders hin. Wir gehen nämlich nochmal zu einem theoretischen Konzept, das ich nochmal einwerfen will, damit man das vielleicht auch damit verbindet. Okay. Nämlich den Begriff von epistemischer Gewalt.
Ah, ja.
Das ist eigentlich ein Fachbegriff für, und ich sage es halt auch deswegen, weil, genau, ich will eben auch so ein bisschen, genau, diese Worte, die man vielleicht dann in anderen Kontexten sieht und nicht weiß, was sie bedeuten und was man damit verknüpfen soll, jetzt auch so ein bisschen, genau, da ein bisschen mit einbringen. Und epistemische Gewalt ist, wie gesagt, das, was ich gerade beschrieben habe. Also die systematische Ausgrenzung und Abwertung von bestimmten Wissensformen. Und das heißt, epistemische Gewalt kann zum Beispiel geschehen durch die Dominanz des Englischen in der Wissenschaft.
Ja.
Denn dadurch werden eben nicht westliche Sprachen und Perspektiven und auch Erkenntnistraditionen marginalisiert und unsichtbar gemacht. Genau, das heißt, manche Themen oder Perspektiven sind gar nicht mehr sichtbar. und werden auch, können gar nicht sichtbar gemacht werden durch die Art und Weise, wie wir Wissen produzieren und Zugang dazu schaffen. Eben zum Beispiel durch Universitäten. Also Universitäten haben, man muss zum Beispiel einen bestimmten Schulabschluss haben, um dahin zu gelangen. Ja, und muss bestimmte, oder zu promovieren muss man auch einen bestimmten Abschluss haben, der aus einem bestimmten Land kommt, von einer bestimmten Hochschule, der auch nicht überall anerkannt wird, etc. Also wir haben bestimmte Arten und Weisen, die wirklich sehr stark geregelt sind und regeln, wie wir Wissen produzieren und wie der Zugang zu Wissen gemacht ist. Und das nennt sich epistemische Gewalt. Und der Gewaltaspekt kommt eben aus einer dekolonialen Tradition, die eben sagt, epistemische Gewalt ist wirklich sehr, sehr stark in ehemaligen Kolonien
wirksam.
Hat dort sehr stark stattgefunden. Genau, mit genau diesem ganz vielen verschiedenen Tools, die ich vorhin alle schon angesprochen habe. Genau, das heißt, dadurch galten nur bestimmte Themen als entweder relevant oder innovativ. Also das ist ja auch was, wo sich Forschung messen lassen muss. Und andere Perspektiven sind entweder zu lokal oder zu irrational oder eben auch einfach, in Anführungszeichen, alles nicht anschlussfähig. Mhm. Ja. Und Sprache ist, wie du ja auch schon gesagt hast, und wie wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gesagt haben, ist ein Filter hierfür. Denn Sprache entscheidet eben auch, was als wissenschaftlich gilt. Also dein Beispiel gerade von deiner Doktorarbeit ist ja genau das. Also bestimmte Leute würden halt sagen, das ist gar nicht wissenschaftlich, das ist irgendwie kreativer Humbug. Ja. Vielleicht. Ja. Genau. Und damit entscheidet ja eine bestimmte Vorstellung von Sprache auch darüber, was als Wissen anerkannt wird.
Ja.
Das betrifft eben nicht nur Sprache im engeren Sinne, sondern, und da finde ich super, dass du das Beispiel eingebracht hast, es ist eben nicht nur Sprache im engeren Sinne, sondern auch immer quasi das im Hinterkopf, was wir auch letztes Mal gesprochen hatten, es betrifft auch Stil und Denkweisen. Also gerade auch dieses Konzept von Deleuze geht ja auch darum, dass wir durch die Veränderung von Sprache halt auch eben neue kreative Möglichkeiten entwickeln, weiterzudenken. Neben nicht eingeschränkt zu werden durch eine bestimmte Denkweise, die in einer bestimmten Majoritätensprache mit angebracht ist. Und das zeigt sich auch darin, dass viele nicht-englische Wissenschaftstraditionen auch zum Beispiel eher essayistisch schreiben oder dialogisch oder auch narrativ, also dass sie eher Geschichten erzählen. Und das passt eben nicht zu diesem klassischen englischsprachigen Argument-Evidence-Conclusion-Model. Also ich habe ein Argument und dann zeige ich Belege dafür und dann mache ich ein Fazit. Genau, das heißt, Form und Inhalt und vor allem im Wissenschaftsbetrieb hängen eng zusammen. Und man könnte vielleicht, aber dazu würde ich deine Meinung auch noch mal kurz haben wollen, man könnte vielleicht sagen, wer die Sprache wechselt, der muss auch die eigene Denkweise wechseln. Was meinst du dazu?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, also wenn du sagst, mit Denkweise wechseln. ich glaube aber auch, das, was du vorher gesagt hast, dass das ganz gut dazu passt zu dem, was ich vorhin gerade gesagt habe, was ich getan habe. Ich hatte nämlich bei meiner Dissertation, ich musste nicht Sprache wechseln, um Denkweise zu wechseln, weil was ich offenbar getan habe, ist, ich habe mich nicht der deutschen Wissenschaftstradition gebeugt. Ich habe nicht das gemacht, was man von mir erwartet hat, als Text zumindest. Ja, also ich habe hab zwar die Arbeit so gemacht, wie es von mir erwartet, mehr oder weniger, wie es von mir erwartet wurde, ja, aber ich habe mich vor allem beim Text nicht dran gehalten. Es war jetzt schon auch, wie ich quasi die Forschung aufbereitet habe, dann auch schon so, dass ich schon wirklich sehr unzufrieden war mit dem, was da war und versucht habe, was Eigenes zu machen. Und das war ja dann auch dann eigentlich der Großteil meiner Arbeit, dass ich versucht habe, methodologisch da Dinge zusammenzubringen, die noch nicht zusammen waren. Also ich habe vorhin gar nicht gesagt, was ich gemacht habe. Also ich habe gearbeitet einerseits, ich habe an der Schnittstelle gearbeitet, um das kurz zu machen, an Repräsentationsregimen habe ich gearbeitet eigentlich und da eben an der Schnittstelle zwischen einerseits den Subjektpositionen, die wir eher so aus dieser Diskursanalyse kennen, von Foucault und Butler und so weiter. Und auf der anderen Seite aber mit dem Begriff der Identität, der vor allem im öffentlichen Diskurs, wenn es um Minderheiten geht, um Sprachminderheiten geht, oft verwendet wird. Und da eben versucht, quasi diese beiden Dinge, die eigentlich sehr, sehr unterschiedlich sind, also Subjekt, das immer nicht wirklich da ist, sondern immer nur hergestellt wird und dann eine Position quasi im Text ist und dann diese Identität, die so essentialisiert wird und die auch in der Sprachwissenschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, herzustellen. Und genau aus diesem, aus dieser Krux irgendwie, dass ich da quasi auch theoretische Konzepte irgendwie zusammenbringen muss, die da nicht passen, ist dann auch dieser Text entstanden, der auch nicht wirklich, passt, weil ich eben gerade weg wollte von diesem, es ist das, was mir die Leute in den Interviews erzählen, das, was ich aus meiner Diskursanalyse aus den Texten rauslese, das kann ich einfach nicht so als fix da stehen lassen irgendwie. Und bei, also das war jetzt zum Thema Stil und mit der mit dem Sprachwechsel, dass mit dem Sprachwechsel ein Denkwechsel einhergeht, da bin ich einfach als Sprachwissen oder überhaupt als Sprachwissenschaftlerin, die da aus der Mehrsprachigkeitsforschung auch kommt, immer sehr vorsichtig, weil das ist natürlich ein Argument, das ich einerseits auch direkt in dieser in meiner Dissertation so oft gehört habe. Ja, also von den mehrsprachigen Personen, mit denen ich gesprochen habe, die dann sagen, wenn ich meine Sprachen wechsle, dann denke ich ganz anders, dann argumentiere ich ganz anders, dann bin ich ein anderer Mensch, ich fühle mich irgendwie so gespalten. Und das ist ein super, super, super defizitärer Blick eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, weil das gleiche Argument wird ja in der öffentlichen Debatte quasi gegen Mehrsprachigkeit immer wieder eingewendet. Quasi das, quasi der Standard ist der einsprachige Mensch und die Abweichung davon ist der mehrsprachige Mensch. Der ist dann natürlich defizitär, weil der muss sich ja aufteilen quasi auf verschiedene Sprachen, auf verschiedene Denkweisen, auf verschiedene Identitäten. Genau. Und deswegen sage ich da immer auch, dass kann man hier auch anwenden, denke ich, auf die Wissenschaftsproduktion, dass meine, dass die Art und Weise, wie ich Wissenschaft betreibe, die Art und Weise, wie ich Schlüsse ziehe, wie ich etwas logisch aufbereite, nicht fix an eine Einzelsprache, sage ich jetzt, also an Deutsch, an Englisch, an was auch immer, gebunden ist, sondern dass das eine Fähigkeit ist, eine kognitive Fähigkeit, die die verbunden ist natürlich, ja, weil wir sind über diese Traditionen, über die wir jetzt schon oft gesprochen haben, natürlich dann gebunden, das ist schon so, aber es ist nicht möglich, es ist nicht unmöglich, aus diesen Traditionen auszubrechen. Und meine Dissertation ist schon irgendwie auch ein bisschen ein Beweis dafür. Ich kann sehr wohl in der dominanten Wissenschaftssprache schreiben, ich kann aber diese Sprache unterlaufen, um dann eben nicht an der traditionellen, quasi am traditionellen Stil und am traditionellen Denken quasi festzuhalten. Und ich glaube, man kann sich das irgendwie, vielleicht um das jetzt bildlich ein bisschen sich vorstellen zu können, vielleicht ganz kurz, weil das ist auch wieder eine neue Folge, aber das Bild kommt aus der Mehrsprachigkeitsforschung und ich finde das ganz praktisch, weil es eben so plastisch irgendwie darstellt, was passiert. Wir haben also quasi stellen wir uns zwei Eisberge vor, die floaten da irgendwo am Ozean herum und diese beiden Eisberge stellen quasi zwei Sprachen dar. Jetzt zum Beispiel Deutsch und Englisch. Ja. Und diese zwei Eisberge stehen für meine einzelsprachlichen Kompetenzen, also sprachspezifische Fähigkeiten, ja, also den Wortschatz, Aussprache, Grammatik und so weiter. Das muss ich natürlich, das ist natürlich in beiden Sprachen anders, das muss ich auch für beide Sprachen quasi separat lernen. Aber unterhalb, jetzt wenn wir unterhalb der Abwasseroberfläche schauen, dann sind in diesem Modell, und das ist der entscheidende Punkt, ja, diese beiden Eisberge miteinander verschmolzen. Das heißt, die haben so eine gemeinsame Basis und das würde dann in der Sprachwissenschaft, nennen wir das dann halt diese gemeinsame kognitive und sprachliche Grundlage. Dieser kanadische Sprachwissenschaftler, der mit diesem Modell das erste Mal gearbeitet hat, das war Jim Cummings, der hat das CUP genannt, also Common Underlying Proficiency. Also eben diese gemeinsame zugrunde liegende Sprachkompetenz. Und genau, also dort, wo er jetzt sagt, das sind Kompetenzen, die ich nicht doppelt, dreifach, vierfach erwerben muss, sondern das sind Kompetenzen, die ich quasi ich als Mensch quasi habe und dann in meinen unterschiedlichen Sprachen quasi ausdrücken kann. Ja, ob das jetzt die Argumentationsfähigkeit ist, das Konzeptwissen, das Textverständnis, weiß nicht, Lese-Schreibkompetenz, ja, wie lese ich Texte, wie schreibe ich Texte, diese Dinge, die habe ich und kann dann quasi auf Englisch dran anzapfen oder auf Deutsch dran anzapfen oder wie auch immer. Ja. Mhm. Und ich denke, das lässt sich hier auch eben auf die Wissenschaftsstile vielleicht übertragen, wenn man das quasi auf dieser Ebene ansiedelt und dann sagt, ja okay, aber es gibt bestimmte Traditionen, die quasi dann mich in eine bestimmte Wissenschaftstradition auf Englisch ja, eher lenken, ja, aber nicht mich auf diese Wissenschaftstradition fixieren. Das heißt, nur weil ich auf Englisch schreibe, heißt das nicht, dass ich genau in diesem Stil und genau auf diese Art und Weise schreiben muss. Mhm. Und ich denke, das, was wir hier im Podcast machen, ist, um jetzt das abzuschließen irgendwie, ja, ist genau auch das. Mhm. Ja, weil nur, weil es bis jetzt immer so, ich kann mit Sprache immer, egal in welcher Sprache, ich kann zum Beispiel das, was wir in deiner zweiten Folge gemacht haben mit den Begriffen Sex and Gender, ich kann hinter die Begriffe schauen, auch wenn sie nicht aus meiner Sprache, ich kann das verbalisieren, ich kann das aus, ich muss es nur machen, ich muss es nur machen. Und das ist der springende Punkt, glaube ich. Ja. Also die Lösung ist vielleicht gar nicht, Sprachen auszuschließen oder irgendwie Sprachen zu dämonisieren, sondern einfach in meiner Art und Weise, wie ich Sprachen verwende, etwas zu verändern. Ja. Weiß nicht.
Super, das bringt uns
utopisch.
Aber ja, das ist super. Es bringt uns echt schon, genau, das ist also super wichtig zu sagen, dass es immer diese Öffnungen gibt. Also gerade wenn wir auch über diese koloniale Macht sprechen, koloniale Macht war in vielen Kontexten wirklich machtvoll und gewaltvoll, aber das heißt gerade nicht, dass es totalitär war. Mhm. Und auch das, was wir immer als Totalitarismus bezeichnen, es gibt ja immer wieder diese Momente der Handlungsmacht, die sich irgendwie auftun. Und in Sprache ist das eigentlich diese Beispiele, die du gerade genannt hast, ziemlich eindrucksvoll. Ich würde also mein Gedanke nennen, und dabei kann man mal, wenn man sich meine Notizen mal anschaut, so während dem Vortrag oder wenn ich Notizen mache für einen, für, keine Ahnung, für den Artikel oder so, ist das immer so drei Wörter Deutsch, drei Wörter Englisch. Inzwischen denke ich mir, was Ding? Das ist total bunt gemischt, weil ich halt Texte in beiden Sprachen lese, in beiden Sprachen irgendwie denke und auch kommuniziere. In verschiedenen Kontexten spreche ich nur auf Englisch mit KollegInnen, in manchen nur auf Deutsch. Und manchmal fällt mir einfach das eine Wort schneller ein als das andere. Mhm. Und meine Notizen sind komplett bunt gemischt. So, ganz kurze Einschnitte, schneide ich später wieder raus. Wir sind schon ziemlich am Ende von der Zeit. Ich würde direkt zur Zusammenfassung springen. Und das Übersetzungsding machen wir ja, kann ich ja nächste Woche einfach nochmal sagen, wenn wir über Übersetzung sprechen.
Ich denke, da werden wir dann einsteigen. Das ist dann unser Anker quasi fürs nächste Mal.
Das ist super. Ja, dann machen wir das so. Genau, perfekt. Dann fasse ich jetzt einmal kurz zusammen und dann sind wir schon fertig. Genau, super. Genau, das bringt mich dann auch direkt schon zur Zusammenfassung. Mich ganz kurz heute nur, weil eigentlich sind die Punkte, die ich gesagt habe, nicht so viele. Nämlich zum einen, dass Englisch als Wissenschaftssprache natürlich auch Auswirkungen hat auf unser Denken und wie wir Wissen produzieren und rezipieren. Und zwar einfach so auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, weil Sprache eben kein Abbild unserer Wirklichkeit ist, sondern halt tief verwurzelt in den Relationen, in denen Sprache vorherrscht. Und mal wieder zum späten
Wittgenstein. Zurückzukommen.
Wir rufen ihn immer, irgendwann erscheint dieser Geist vor uns. Ich sag's dir, wir rufen ihn so oft an. Genau, und der andere, zweite wichtige Punkt ist, dass eben Englisch und auch andere Wissenschaftssprachen, aber vor allem das Englische in ihrer heutigen Art einfach tief verwurzelt sind in der kolonialen Geschichte, die wir eben nicht ausblenden dürfen.
Ja. Ja. Schön.
Sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt.
Wir sind am Ende.
Es klingt immer so, als wären wir am Ende, weil der Tag fängt immer erst an. Wir nehmen nämlich mal morgens auf.
Ja, stimmt.
Ich hoffe nicht, dass wir jetzt schon am Ende sind.
Dürfen wir verraten. Wir haben sehr früh heute angefangen. Ich war noch sogar ein bisschen außer Atem, weil es immer so schnell gehen muss bei mir in der Früh. Ich schicke die Kinder aus der Tür und dann drücke ich schon auf Record.
Ich bin heute extra früh aufgestanden, um mit dem Hund rauszugehen und dann ist der Hund einfach liegen geblieben, schläft immer noch. So willst du mich eigentlich, also wirklich, sehr unfair. Ich stehe extra früh auf und dann
so eine Frechheit.
Sitze ich 20 Minuten rum, weil der Hund weiter schlafen will. Die schläft jetzt immer noch
immer
neben mir.
Naja, wer weiß, vielleicht wenn du jetzt dann fertig bist, dann
geht's so langsam.
Ja, ja. Genau, aber ich bin dann schon immer, ich bin dann immer schon, man merkt das auch, also für alle, die jetzt wirklich auch alle vier Folgen da schon mitgehört haben, die wissen dann immer, wie müde mein Kopf nach jeder Folge ist, weil ich muss das, glaube ich, jedes Mal sage ich das. Das ist jetzt schon, das wird jetzt schon so zu einem Standardsatz, ja. Ich weiß dann nie, was ich am Ende sagen soll. Ich bin, mein Kopf geht dann immer so blank. So, wir haben das Thema abgehakt, jetzt kannst du abschalten.
Da bin ich immer dran, da muss ich immer den letzten.
Vielleicht magst du auch wieder heute abmoderieren.
Super, also die Abmoderation. So, wir freuen uns über jegliche Unterstützung von euch. Genau. Und sei es ein Abo dieses Podcasts, wo auch immer ihr ihn hört, ein Teilen, ein Liken, ein gegebenenfalls Kommentieren. Kommt drauf an, auf welcher Plattform ihr diesen Podcast hört. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Social Media verfolgt. Individuell, wir haben zwei verschiedene Accounts. Und da einfach auch ein bisschen schaut, was wir sonst so machen und auf welchen anderen Plattformen wir sonst noch aktiv sind. Und ansonsten gibt es alle Infos in den Shownotes. Und ich denke, ab dieser Folge können wir auch sagen, wenn ihr mal sowas wie Fragen habt, immer her damit. Genau. Wir sind immer offen für Themenvorschläge. Absolut. Und Rückfragen sowieso. Wir werden, wenn Rückfragen reinkommen, wir nehmen natürlich ein bisschen im Voraus auf, weil wir haben ja, wie ihr wisst, Zeitprobleme. Ja. Aber wir können die ja so ein bisschen sammeln und dann gegebenenfalls auch mal eine reine Fragefolge machen. Das ist so eine Zum Idee Beispiel. Von mir. Ja. Genau. Also sobald ihr Fragen habt, Themenvorschläge, immer her damit. Schreibt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, würde ich jetzt mal sagen.
Genau. Ah, super.
Perfekt.
Ah, Jessica, du machst das immer so gut. Du darfst das ab jetzt immer machen. Siehst du, deswegen soll man Dinge nie zu gut machen.
Ach, verdammt.
Okay, aber ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ja, und ich danke dir für diese Folge. War super, super spannend diesmal, fand ich. Und ja, ich sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Baba.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.